Liebe Gemeinde, wer von euch hat eine Münze dabei? Mal einmal rausholen bitte. Irgendeine. Eine Münze. Kollekte kommt später. Jetzt geht's um Münzen. Die Scheine, das wird nachher dann in der Kollekte abgearbeitet. Wer von euch hat eine dabei? Mal so die meisten wahrscheinlich, ne? Denke ich. Gibt ja Leute, die nehmen alle Münzen aus dem Portemonnaie raus, bis sie dann irgendwie so einen Geldsack voller Münzen haben. Also beschreibt mal, was seht ihr auf der ersten Seite, die ihr euch anguckt? Was gibt's da zu sehen?
Eine Eins.
Eine Eins. Christel hat eine Eins. Wer hat was anderes? Eine Fünf? Was, eine 20? Fünf? Hat jemand 20 gesagt? Okay. 50?
Eine Zwei.
Sonst noch was? Nur eine Zahl? Echt? Das Brandenburger Tor. Euro steht drauf. Ein Globus. Was war das hier? Ein Vogel. Angela hat einen Vogel. Okay, dreht mal um. Was ist da drauf? Ein Adler. Ein Eichenblatt und die Sterne der Europäischen Union. Bei wem ist vorne das gleiche drauf wie hinten? Geht nicht. Ist nicht. Eine Münze hat immer zwei Seiten, und zwar zwei unterschiedliche Seiten. Bevor ihr jetzt die ganze Zeit mit dem Geld spielt, könnt ihr das einstecken oder auf den Sitz neben euch mal eben legen. Eine Münze hat grundsätzlich zwei Seiten. Könnt ihr euch eine Münze mit nur einer Seite vorstellen? Da kriegt man Gehirnschmerzen bei. Das geht nicht. Und außerdem gibt es zwei unterschiedliche Seiten. Es gibt nicht nur zwei Seiten, sondern die sind grundsätzlich unterschiedlich. Liebe Gemeinde, so wie eine Münze, zum Beispiel meine 5-Cent-Münze hier, nicht Mütze, Münze, zwei unterschiedliche Seiten hat, so haben auch ganz oft theologische Aussagen und geistliche Weisheiten zwei verschiedene Seiten. Wir haben uns vor zwei Wochen mit einer Begebenheit aus dem Neuen Testament beschäftigt, der Speisung der 5000. Die geistliche Wahrheit lautete: Jesus will, dass wir mitgestalten, statt nur zugucken. Nachfolge: das Leben mit Gott beinhaltet ganz elementar, dass wir mitmachen, dass wir uns einmischen, einmischen auch in das Geschehen dieser Welt, dass wir dabei sind, nicht nur zugucken, und dass wir uns von Gott gebrauchen lassen. Das ist eine geistliche Wahrheit. Es ist aber auch eine ganz banale Lebensweisheit. Mitmachen ist oft besser als zugucken. Wer im Leben nur zuguckt, der verschläft das Leben. Wir waren letztes Wochenende auf der Hochzeit einer Cousine von mir und es gab so leckeres Essen. Kartoffeln, Gemüse, Fleisch ohne Ende und vor allem Sauce Hollandaise satt. Das hatte ich noch nie. Sobald die Sauciere leer war, kam schon jemand und schüttete nach. Himmel auf Erden, fast. Bin ich froh, dass ich nicht nur zugucken durfte, sondern dass ich mitmachen konnte. Da war das Prinzip, mitmachen ist besser als nur zugucken, auf jeden Fall gegeben. Mitmachen und mitgestalten hat seine Berechtigung, allerdings gibt es auch die andere Seite der Medaille. Manchmal ist zugucken angesagt und nicht mitmachen. Ich habe in den vergangenen Tagen ein bisschen ferngesehen, und zwar die Schwimmmeisterschaften, die Weltmeisterschaften in Barcelona. Und habe beobachtet, wie sich Menschen aus der schwindelerregenden Höhe von 10 Metern von einem Turm ins Wasser schmeißen. Und zwar nicht einfach so, sondern mit Kapriolen und Salti und wie sie alle heißen, Delfinen gehockt und gehechtet, 4,5 Mal und was noch alles. Liebe Gemeinde, ich war froh, dass ich einfach nur zugucken durfte und dass ich da nicht mitmachen musste. Manchmal ist Zugucken besser. Diese zweite Seite der Münze, das Zugucken statt Mitgestalten, steckt auch in dem Text von vor zwei Wochen drin. Und das wollen wir uns heute ein bisschen näher ansehen. Schon der Anlass dieses Ereignisses der Speisung der 5000 gibt bereits einen Hinweis darauf, dass das Leben mehrere Seiten hat. Die Aktion der Jünger, nämlich das Predigen und Heilen und Umherreißen, war vergangen. Das war die eine Seite. Jetzt kommt die andere Seite dran. Jesus will seinen Jüngern Ruhe gönnen. Damit wird schon mal die Notwendigkeit deutlich, dass Aktion und Ruhe abwechselnd im Leben da sein müssen. Jesus will sich mit seinen Jüngern jetzt zurückziehen. Nach der nach außen gerichteten Arbeit ist es jetzt Zeit für die innergemeinschaftliche Besinnung. Doch die Menschen kommen ihnen dazwischen. Die Menschen bemerken, dass Jesus abgereist ist aus Kapernaum und folgen ihm zu Fuß. Der Plan Jesu, jetzt mit seinen Jüngern alleine zu sein, wird vereitelt und Jesus lässt sich auf diese Störung ein. Ich lese jetzt einige Verse aus dem Predigttext von vor 2 Wochen und dem heutigen. Und zwar ist das Lukas Kapitel 9 und ich fange nochmal in Vers 10 an und mache zwischendurch aber mal eine kurze Pause. Also Lukas 9 ab Vers 10. Als die Jünger zu Jesus zurückkamen, berichteten sie ihm alles, was sie getan hatten. Danach nahm Jesus sie mit sich und zog sich in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück, um mit ihnen alleine zu sein. Aber die Leute merkten es und folgten ihm in großen Scharen nach. Jesus wies sie nicht ab, sondern sprach zu ihnen über das Reich Gottes. Und alle, die Heilung nötig hatten, machte er gesund. Als es auf den Abend zuging, kamen die 12 zu ihm und sagten: Schick die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen und dort übernachten und etwas zu essen bekommen. Hier sind wir ja doch in einem einsamen Ort. Jesus erwiderte: Gebt ihr doch ihnen zu essen. Entschuldigung. Hier haben wir vor 2 Wochen aufgehört. Mit der Aufforderung Jesu an seine Jünger: Macht ihr doch mal. Ihr seid jetzt dran. Gebt ihr diesen Leuten zu essen. Jetzt geht's weiter. Ich lese weiter ab Vers 13, Mitte. Wir haben 5 Brote und 2 Fische, mehr nicht, entgegneten sie. Oder sollen wir uns etwa auf den Weg machen und für alle diese Leute Essen kaufen? Es waren etwa 5000 Männer dabei. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Sorgt dafür, dass sich die Leute in Gruppen von etwa 50 lagern. Die Jünger taten, was Jesus ihnen gesagt hatte. Als alle sich gesetzt hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel und dankte Gott dafür. Dann zerteilte er die Brote und die Fische und ließ sie durch die Jünger an die Menge verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss wurde aufgesammelt, was sie übrig gelassen hatten, 12 Körbe voll. Gebt ihr ihnen doch zu essen, sagt Jesus seinen Jüngern, aber das klappt nicht. Sie sind überfordert, sie sind mit ihrem Latein am Ende und bewegen sich mit diesem Ende langsam vom Mittelpunkt des Geschehens so an den Rand dieser Szene. Und allmählich gerät Jesus in den Mittelpunkt, der Blick geht auf ihn. Ganz unaufgeregt nimmt er jetzt die Sache in die Hand. Erstmal sorgt er dafür, dass die Jünger was zu tun haben. Vielleicht damit sie sich nicht so dämlich vorkommen. Das mit dem Essen haben sie nicht geschafft oder sich nicht getraut, aber jetzt können sie was tun. Versucht euch mal vorzustellen, 5000 Menschen in Gruppen von je 50 dazu zu bringen, sich hinzusetzen. Das wird eine Zeit gedauert haben. Sie haben zu tun, sie organisieren die Menschen und schaffen überschaubare Gruppen. Das heißt, Jesus fordert sie hier nochmal auf, mitzumachen. Er nimmt sie nochmal wieder mit ins Boot und überträgt ihnen ein bisschen Verantwortung. Das ist der eine Teil, der auch hier wieder durchblitzt, der auch für uns gilt, dass wir in diese Welt gestellt sind, um einen Teil der Verantwortung mitzutragen. Gott hat uns Verantwortung übertragen für diese Welt, für seine Welt, die er geschaffen hat, für die Umwelt, für die Natur, für die Tiere, die Pflanzen, für die Menschen. Wir sollen und wir dürfen mitmachen, kreativ sein, uns einmischen in die Gesellschaft, uns engagieren, mitgestalten. Aber manchmal ist es eben auch dran, dass wir nicht dran sind. Ein anderer ist dran. Ich gucke bei Leichtathletik-Veranstaltungen im Fernsehen gern Staffelläufe, 4x100 oder 4x400 Meter Läufe. Das ist sehr schnell und technisch sehr interessant. Wie der erste Staffelläufer erstmal so niederkniet mit seinem Staffelholz in der einen Hand im Startblock und dann versucht, den Knall zu hören und losspurtet wie bekloppt. Manchmal kann man beobachten, während er dann läuft und sich auf den zweiten Staffelläufer zubewegt, dass er dem etwas zuruft, vielleicht noch nicht oder lauf los. Denn der muss ja schon in Bewegung sein, um dann das Staffelholz übernehmen zu können. Und dann braust der zweite los und dann irgendwann der dritte und der vierte. Und dann der Zieleinlauf. Wer wird gewinnen? Ich finde das faszinierend. Jeder muss beim Staffellauf wissen, was er zu tun hat und das im richtigen Moment auch tun. Wenn der Zweite stehen bleibt und wartet, bis er das Staffelholz hat, dann wird auf jeden Fall diese Mannschaft verlieren. Davon kann man ausgehen. Oder wenn der Erste einfach weiterläuft, den Zweiten links liegen lässt, einfach durchläuft, am Dritten vorbei und am Vierten, dann wird die Mannschaft disqualifiziert. Denn das Staffelholz muss übergeben werden in einem bestimmten Abschnitt. Mal ist der eine dran und mal ist er nicht dran. Das ist ganz wichtig. Und wenn er das Staffelholz übergeben hat, dann kann er nur noch zugucken und hoffen, dass die anderen auch so lospesen wie er selber. Oder wenn es geht, sogar noch schneller. Man kann das Leben mit Jesus wie mit einem Staffellauf irgendwie vergleichen. Mal sind wir gefragt, mal haben wir das Staffelholz in der Hand, sind gefragt, uns einzumischen, mitzumachen. Und dann wieder gibt es eine Zeit, wo wir das Staffelholz übergeben, wo wir nicht dran sind, wo andere Menschen dran sind oder wo Gott dran ist. Es gibt einen Zeitpunkt, wo wir einfach nur zugucken können. Im Leben mit Jesus ist das immer wieder so. Gibt es immer wieder Phasen, in denen nicht unser menschlicher Aktionismus gefragt ist, sondern Pause. Wo wir einfach nur mal da sitzen und Pause haben. Vielleicht ist das einleuchtend, wenn wir uns ein paar Beispiele dafür ins Gedächtnis rufen. Wenn wir heute Abend ins Bett gehen, dann ist Pause. Dann ist der Abwasch egal, dann sind auch letztendlich die Kinder egal und was es alles an Steuererklärung noch zu tun gibt, dann ist Pause angesagt, schlafen oder zumindest ausruhen. Das Tagwerk ist vollbracht oder eben auch nicht, aber Pause ist dran. Der Tag ist vorbei, wir legen uns schlafen. Das Staffelholz legen wir aus der Hand, wir sind jetzt nicht mehr dran. Wir liefern uns der Nacht aus und unserem Herrn und beten um eine kühle und eine bewahrte und erholsame Nacht. Und dass wir morgens wieder aufwachen, ist nicht unser Werk, das ist Gottes Werk. Dass wir gut schlafen, ist ein Geschenk von ihm. Ich habe gestern ein Fußballspiel im Fernsehen gesehen. Ich sehe im Moment viel Sport im Fernsehen, weil bei der Hitze ist ja alles Bewegen, was man selber macht, unglaublich anstrengend. Gute Entschuldigung. Ein Fußballspiel habe ich gestern gesehen, da war Halbzeitpause. Und jedes Fußballspiel hat eine Halbzeitpause. Jetzt bei diesen Temperaturen werden sogar noch häufiger Pausen gemacht, damit die Spieler noch was zu trinken bekommen. Und auch nachher wieder, wenn die deutschen Frauen im EM-Finale gegen Norwegen in Schweden spielen, gibt es Pausen. Und wahrscheinlich auch nicht nur die Halbzeitpause, sondern zwischendrin Pausen. In jeder Schule gibt es Pausen. Manchmal sind das zu wenig Pausen, gefühlt zumindest. Wenn wir arbeiten, machen wir Frühstückspause, Mittagspause. Pausen sind wichtig. In ihnen passieren Dinge, die wir nicht machen können. Wenn man pausenlos lernt, kann man irgendwann nichts mehr dazulernen. Pausen sind wichtig zum Lernen, weil in den Pausen sich Wissen vertieft und sich Wissen andockt an anderen Gehirnzellen, an anderem Wissen. Wir erholen uns in Pausen. Gedanken sortieren sich und zwar eben gerade dann manchmal, wenn wir nicht aktiv an ihnen herumdenken. Erkenntnisse wachsen. Wir entwickeln uns in Pausen. Wenn ich ein Klavierstück übe, dann kommt es vor, dass ich manchmal nicht so richtig weiterkomme an einer Stelle. Da hakt es einfach und egal wie oft ich diese Stelle übe, es klappt nicht. Oft hilft es, wenn ich dieses Stück, vor allem diese Stelle, dann einige Tage lang nicht übe, nicht angucke und auch nicht drüber nachdenke. Einfach was anderes übe. Und dann nach mehreren Tagen, ohne dass ich das geübt habe, geht es auf einmal. Das ist ein Phänomen, das für unser ganzes Leben gilt. Manchmal helfen Pausen, dass wir Dinge schaffen. Vieles Wichtige kann nur passieren, wenn wir Pause machen, wenn wir zur Ruhe kommen. Wir glauben tatsächlich manchmal, dass wir zur Ruhe kommen, ohne dass wir Ruhe haben. So mal eben schnell noch zur Ruhe kommen, weil es ja wichtig ist. Das geht nicht. Wir können nicht mal eben schnell Pause machen. Pausen brauchen Zeit. aus einem fahrenden Auto bei 140 Sachen auf der Autobahn entgeht uns, ich warte mal kurz, da entgeht uns der süße kleine Marienkäfer, der durch die Gegend fliegt. Wenn man mit 140 Sachen durch die Gegend braust, nimmt man sowas nicht wahr. Es sei denn, er landet auf der Windschutzscheibe, ja. Als Thorsten und ich in Berlin mal Urlaub gemacht haben, hatten wir unsere Fahrräder mitgenommen, um in Berlin Rad zu fahren. Das ist eigentlich gar nicht so schlau, weil man mit öffentlichen Verkehrsmitteln eigentlich alles machen kann und weil es irre viele Ampeln gibt. Aber wir haben das dann doch gemacht und es war total schön, weil wir erstens nicht zu Fuß unterwegs waren, was ein bisschen anstrengender gewesen wäre, und weil wir mit der U-Bahn und mit dem Auto manches gar nicht gesehen hätten. Mit dem Fahrrad so durch die kleinen Gässchen zu fahren, das war schon echt toll. Liebe Gemeinde, ich glaube, dass wir auch Gott manchmal erst wahrnehmen, wenn wir Pause machen. Wenn wir nicht Aktion haben, wenn wir die Hände mal ruhen lassen und nichts tun, wenn wir gucken, wenn wir beobachten, wenn wir wahrnehmen, was eigentlich um uns herum passiert. Gucken wir mal, was Jesus tat, während er sozusagen das Staffelholz an seinen himmlischen Vater übergibt. Mir fallen drei Dinge auf, die ich gerne mit euch teilen möchte. Das erste ist Warten. Jesus läuft jetzt nicht hektisch umher und muss rumrödeln und machen, dass die Leute gute Laune behalten und alle was zu essen haben. Er wartet gelassen darauf, dass seine Jünger fertig sind mit den Gruppierungen. Dann erst handelt er. Das heißt, er lässt seinen Vater im Himmel handeln. Wer von euch kann gut warten? Wer ist ein guter Warter? Keiner? Elfi, bisschen? Wow, okay. Christel, bisschen. Kommt vielleicht manchmal auf die Situation auch drauf an. Ich bin überhaupt kein guter Warter. Aber warten ist wichtig. Warten, bis das Auto repariert ist. Warten, bis eine E-Mail beantwortet ist. Bis die Buchungsbestätigung für den Urlaub gekommen ist. Warten darauf, dass ein Mensch Vertrauen gewinnt. Warten, dass die Kinder groß genug sind, bis sie endlich alleine zu Hause bleiben können. Warten, bis dir jemand verzeiht. Warten, dass die Schlange an der Kasse kürzer wird. Warten, dass Gott Heilung schenkt. Oft handelt Gott, während wir warten, nicht während wir etwas tun. Manchmal wartet Gott sogar mit seinem Handeln, bis wir endlich warten. Bis wir offene Hände haben und wahrnehmen können, was er tut. Ich warte. Statt mit Argumenten zu versuchen, meinen Gesprächspartner zu überzeugen, kann ich einfach mal warten und hören, ob Gott mir einen Impuls gibt, gute Worte, die ich sagen kann, die dann auch passen, die nicht nur 10 Argumente abarbeiten und ich froh bin, dass ich sie los bin. Statt den Tag bis auf die Minute zu verplanen, kann ich warten, ob Gott mir einen Impuls gibt. Was ist denn jetzt wirklich dran? Der Heilige Geist braucht Pausen in unserem Leben, damit er wirken kann. Jesus spricht in den Evangelien viel über das Reich Gottes. Viele Gleichnisse, in denen es um das Reich Gottes geht, handeln von der Natur, vom Wachsen. Wie bringen wir eine Pflanze dazu zu wachsen? Wir kümmern uns und schaffen so den Rahmen, aber das Wachsen, das können wir nicht machen. Da können wir im Prinzip daneben sitzen und warten, bis da etwas passiert. Manches wächst dann, wenn wir es in Ruhe lassen. Aber dann wächst es auch. Das macht Jesus, er wartet. Das Zweite, was er macht, ist, er redet mit seinem Vater im Himmel. Er nimmt Kontakt auf zu ihm. Während wir oft in Krisensituationen in Aktionismus verfallen, nimmt Jesus sich hier die Zeit, um mit seinem himmlischen Vater im Kontakt zu sein. Nichts ist in diesem Moment wichtiger als diese enge Verbindung zu seinem Vater. Jesus sieht, was immer auch passiert in dieser Beziehung zu Gott. Das ist das, was ich auch gern lernen möchte. So alles, was geschieht, in Beziehung zu Gott zu setzen, ihn einzubeziehen, ihn nicht außen vor zu lassen. Warum denn auch sollten wir Gott außen vor lassen? Was liegt denn näher, als nicht nur die erfreulichen Momente des Lebens, sondern auch die Krisen mit Gott zu besprechen, ihn einzubeziehen und seine Nähe gerade dann zu suchen, wenn ich an dieser Nähe zweifle? Vielleicht glauben wir, dass Gott gar nicht alles so interessant findet, was wir so im Alltag erleben oder erledigen müssen. Oder vielleicht wollen wir manches gar nicht so genau beleuchtet haben und halten das lieber unterm Teppich, aber sowas ist nicht Gottes Sache, das ist nicht sein Stil, Dinge unterm Teppich zu behalten. Wenn wir Dinge Gott offenbaren, dann macht er auch was damit. Oder vielleicht befürchten wir manchmal, dass Gott sich tatsächlich einmischt und dass er unserem Leben eine Richtung gibt, die wir gar nicht wollen. Dass er uns herausfordert, dass wir Erkenntnisse gewinnen und sehen, Mensch, so geht es nicht weiter, ich müsste eigentlich was ändern. Das wäre natürlich toll, denn wer könnte unser Leben besser in eine gute Richtung bringen als Gott selbst? Damit sind wir beim dritten Punkt, was Jesus macht. Er wartet, er nimmt Kontakt auf mit seinem himmlischen Vater und er rechnet mit Gottes Eingreifen. Ich finde, da entsteht so eine gewisse Spannung. Jesus hat diese 5 Brote und 2 Fische, was ja nun wahrlich nicht besonders viel ist für eine so große Menschenmenge. Er blickt zum Himmel, er nimmt Kontakt auf mit Gott und er dankt. Und was passiert? Wir wissen natürlich, was passiert. Aber wenn man das nicht weiß, ich glaube, das kann man sich kaum noch vorstellen, aber also meine Geschichte wäre so nicht weitergegangen, dass sich das irgendwie vermehrt und alle satt werden. Ich wäre da auf andere Lösungen oder auf eine Nichtlösung gekommen. Alle gehen nach Hause, geht doch auch, keiner stirbt, ist doch schön. Jesus rechnet damit, dass Gott hier etwas tut, dass sein Vater im Himmel eine ganz großartige Lösung findet. Und dann zerteilt er die Brote, Fische und gibt Anweisungen, das zu verteilen. Er ist davon überzeugt, dass sein himmlischer Vater etwas tun wird. Er rechnet mit seinem Eingreifen. Und auch das will ich gern lernen. Davon ausgehen, dass Gott eingreift. Damit rechnen. Das Wissen, diese Gewissheit in mir haben, dass er Interesse an allem hat, was mit mir passiert. Von seinem Willen zur Barmherzigkeit ausgehen. Mit seiner Liebe rechnen, die tätig wird, die nicht nur theoretisch ist, nicht nur Gerede, sondern tatsächlich wird. Ich will lernen, davon auszugehen, dass er mich segnet und dass er mich zum Segen macht. Wir haben ja nun manchmal eine ganz genaue Vorstellung davon, wie Gott eingreifen sollte in bestimmten Situationen. Und wir beten auch konkret dafür. Und es ist auch gut, dass wir konkret beten, dass Gott einen Arbeitsplatz ermöglicht, dass er mir eine Freundin schenkt, dass er einen lieben Menschen gesund macht, dass er mir aus der Krise hilft und zwar schnell. Manchmal schenkt uns Gott auch so eine Ahnung dafür, was er machen möchte. Und dann sollten wir auf jeden Fall konkret beten. Aber viel öfter müssen wir uns einfach überraschen lassen von dem, was Gott macht. Die Jünger waren mit Sicherheit überrascht. Ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet haben, dass das Essen einfach reicht. Und es reicht ja nicht nur. Es bleibt mehr übrig, als vorher da war. Mathematisch geht das gar nicht. Das ist unmöglich. Diese Geschichte zeigt etwas von dem Überfluss Gottes. Von seiner überfließenden Liebe. Es kommt mehr raus, als man reinsteckt, um das mal so in solchen Worten zu sagen. Es ist die Rede von einem Gott, der sich nicht lumpen lässt. Und ein Psalmist drückt es so aus: Du deckst mir den Tisch und schenkst mir voll ein. Nicht nur ein bisschen, so dass es gerade reicht, das Nötigste. Voll ein, der Tisch ist gedeckt. So ist Gott, liebe Gemeinde. Es ist genug für jeden da. Und während ich das sage, habe ich für mir schon die Bilder von Menschen, die nicht genug haben. Ich denke, wo ist denn da das Genug? Und dann fällt mir wieder ein, da gibt es noch die andere Seite der Medaille, das Mitgestalten und Mitmachen. Es wäre auf der Erde genug für jeden Menschen da zum Leben. Ich denke, dass wir da wieder gefragt sind, mitzugestalten, dass Gott uns hier in die Verantwortung nimmt, damit jeder Mensch genug hat, was er zum Leben braucht, an Essen und Trinken, an Kleidung und Dach über dem Kopf. Denn so ist Gott auch, dass er durch Menschen handelt, nicht nur direkt, sondern auch durch Menschen, auch durch uns. Es ist genug da, überfließende Liebe. Jesus sagt von sich, er ist das Brot des Lebens, das Wasser des Lebens. Und wir hören in dieser Begebenheit ja auch diese Anklänge an das Abendmahl und diese Symbolik, die dahinter steckt, dass Jesus sich gegeben hat für uns und dass von ihm genug da ist für jeden Menschen, dass er sich nicht zerteilt, sondern es ist einfach für jeden genug Liebe da, die wird nicht alle. Wenn ich heute ganz viel Liebe von Gott spüre, heißt das nicht, dass ich morgen dann weniger kriege. Es ist einfach immer genug da, genug Vergebung, genug Liebe, Barmherzigkeit, genug Wegweisung für jeden. Ein Überfluss von Liebe, von Gott für uns. Jesus gibt sich ganz hin und wir feiern ja nächste Woche wieder im Abendmahl, dass diese Liebe genug ist. Dass auf jeden Fall ein überfließendes Maß an Liebe da ist. Es gibt mehr als genug. Zwei Seiten der Medaille, der Münze. Wir dürfen und sollen mitgestalten, aber es gibt Zeiten der Pause, wo wir dran sind mit Zugucken, mit sonst nichts, wo wir uns beschenken lassen können von Gott, wo wir ihm auch nichts wieder schenken müssen, sondern wo wir einfach seine Liebe genießen können und dankbar sind für das, was er uns schenkt. Liebe Gemeinde, ihr seid herzlich eingeladen, das so ein bisschen zu schmecken heute Morgen von der überfließenden Liebe Gottes, sich sie einzuverleiben, symbolisch natürlich nur. Und zwar indem ihr, wir feiern jetzt kein Abendmahl, aber ich dachte mir, ich bringe mal Brot und keine Fische, sondern Wasser mit, angesichts der Temperaturen hier heute, dass wir das selber einfach nochmal nachempfinden können. Wer das gerne möchte, kann gleich nach vorne kommen und sich voll einschenken und ein Stück von dem Brot nehmen, ganz viel, das ist ein großes Fladenbrot, und das so für sich spüren, dass Gott Liebe in uns hineinschenkt. Und wer einfach sitzen bleiben möchte, kann das auch gerne tun und die Zeit für ein persönliches Gebet nutzen. Wir hören leise Musik im Hintergrund, die Friedhof anmacht. Und ich lade euch ein, ja, Gott lädt euch ein, das mal zu fühlen heute Morgen, seine überfließende Liebe. Amen.